Geht's los. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir den Weg nicht allein gehen müssen, dass wir Geschwister haben, Brüder, Schwestern, Mütter, Väter im Glauben, die den Weg mit uns gehen, die uns immer wieder aufhelfen, ermutigen, wenn es hart wird, und dass wir gemeinsam das Ziel auch vor Augen halten. Und ich möchte jetzt bitten, dass wir dich anschauen können, dass du alles Störende fernhältst, dass wir neu von dir erfasst werden, von deiner Liebe, auch von deiner Stärke. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen neu bewegst und uns ja auch zu einer klaren Stellung zu dir bringst, dass wir uns klar auch und entschlossen zu dir stellen. Bitte segne uns und mach du dein Wort lebendig. Amen. Genau, der Abschnitt heute ist Johannes 19, 1 bis 16. Das ist ein wirklich sehr taffer Abschnitt in der Bibel und bei der Vorbereitung, ich meine, jeder von uns hat es schon mal gelesen, bei der Vorbereitung sind mir einige Sachen aufgegangen, die einem wirklich an die Nieren gehen. Man liest es nicht gern, man schaut da eigentlich auch nicht gern genauer hin. Das ist eine der schwierigsten Momente im Leben von Jesus. Und in der letzten Woche habt ihr diesen unfairen Prozess behandelt, denke ich, wo Jesus vor einem Schauprozess war, wo er selber sein eigenes Urteil sprechen sollte, wo man ihn gefragt hat, was er eigentlich, er sollte sich selber schuldig sprechen, das macht normalerweise niemand vor Gericht, das weiß mein Bruder wahrscheinlich am besten. Man wird niemals normalerweise einen Angeklagten dazu zwingen, dass er sein eigenes Urteil spricht, das hat man da versucht, man hat lauter falsche Zeugen angebracht. Das ist die ganze Vorgeschichte und das Ganze in der Nacht, also ohne Öffentlichkeit, ohne ein geordnetes Gericht, das war alles abgekartet, ja, und mit äußerster Entschlossenheit und mit äußerster Bosheit. Und das hat Jesus jetzt hinter sich und ich lese jetzt Johannes 19, 1 bis 16 vor. Er ist schon bei Pilatus und steht vor einem weltlichen Herrscher, der ihn beurteilt und ihn ausfragt und verhört. Also ein zweites Verhör praktisch, das hat er auch schon halb hinter sich. Ich lese es vor, Johannes 19, 1 bis 16. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geiseln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an, traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, lieber Judenkönig, und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder raus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und ein Purpurkleid. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Da Pilatus das Wort hörte, fürchtete er sich umso mehr. Und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben her gegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrien und sprachen, lässt du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum König macht, der ist wieder den Kaiser. Da Pilatus das Wort hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber der Rüsttag auf Ostern um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie schrien aber, weg! Weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Genau, in dem ersten Vers heißt es, Pilatus nahm Jesus und ließ ihn geiseln. Das steht nur in einem Satz da. Viele haben vielleicht den Film die Passion gesehen. Das ist ein schlimmer Film, der das sehr drastisch zeigt, aber es war wohl auch so drastisch. Und wir haben vor kurzem in einem evangelistischen Hauskreis das Buch durchgenommen, das von Lee Strobel, die Akte oder der Fall Jesus, wo er Der Lee Strobel war erst ein Atheist, ein Gerichtsreporter, und der hat Experten interviewt darüber, wie das wohl alles war, ob das wirklich alles historisch ist, ob die Bibel so stimmt. Und dann hat er auch einen sehr bekannten Mediziner interviewt und hat ihn gefragt, hätte es nicht sein können, dass Jesus vielleicht das alles überlebt hat. Es gibt ja so Theorien, auch bei den Muslimen ist es so, dass sie sagen, Jesus ist eigentlich nicht gestorben. Er wurde gekreuzigt, aber ist dann quasi nicht gestorben. Und dieser Dr. Alexander Matherell, ein bekannter Mediziner in den USA, hat das nochmal erklärt, wie das eigentlich abläuft, nur bei dieser Geißelung. Und ich lese das kurz vor. Also er sagt, in römische Geißelungen galten als besonders brutal. Das war eine Peitsche mit 9 Striemen und da waren Metallkugeln und Knochenstücke, scharfe Knochenstücke eingeflochten. Und das riss nach einer kurzen Zeit die Haut so weit auf, dass teilweise die Wirbelsäule zu sehen war, dass der ganze Körper offen war, dass teilweise die Eingeweide zu sehen waren. Und das Schlimme, was noch schlimmer ist, ist, dass der Blutverlust so stark war. Das nennt man, ich lese es ab, hypovolämischer Schockzustand. So ein niedriger Blutpegel, dass das Herz versucht, Blut durch den Körper zu pumpen, was nicht da ist. Und das Herz dann das Rasen anfängt und es ist aber kein Blut mehr im Körper oder eben nicht genug. Und dass dann der ganze Körper eben so geschwächt ist und ein unglaublicher Durst losgeht und viele an dem Schock, also an diesem Schock schon gestorben sind, von diesen Schmerzen, von dem Blutverlust. Und dass Jesus das alles in einer Ruhe durchgestanden hat, die man sich nicht erklären kann. Und das war alles vor der Kreuzigung. Und die Kreuzigung, das will ich gar nicht beschreiben, das ist das nächste Kapitel, das ist noch schlimmer von den Schmerzen her. Und diese, wie ich das gelesen habe, diese körperlichen Schmerzen, mal abgesehen von den ganzen Schmähungen und von der ganzen Bosheit, die ihm entgegengebracht worden ist, das können wir uns irgendwie nicht vorstellen. Uns tut es schon weh, wenn wir uns den Finger schneiden mal kräftig oder Zehennagel abgeht oder so. Oder wenn man so angeschossen wird. wir können uns das nicht vorstellen. Und in Jesaja 53 heißt es, er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Das steht so wortwörtlich da, zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und es ist auch so wichtig zu sehen, dass diese Wunden, die Jesus da erlitten hat, das waren äußere Wunden auf der einen Seite, aber auch unglaublich tiefe innere Wunden, und dass wir diese Wunden, die auch uns zugefügt werden. Ein Ausleger hat es so gesagt, dass wir da auch Frieden bekommen können für Dinge, die wir selber nicht verarzten können. Jeder von uns fügt Wunden zu und jeder von uns bekommt Wunden ab. Innere Wunden, die wir selber nicht heilen können. Viele müssen deswegen auch in Behandlung, weil die Wunden sich nicht schließen. Jesus kann durch seine Wunden uns Frieden geben. Über unsere Sünden, aber auch über unsere Wunden. Und das hat ihn unglaublich viel gekostet, aber dieses Heil geht von ihm aus, diese Heilung auch für unsere Wunden. Der nächste Vers ist, und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an. Und es gab ja schon viele Kronen in dieser Weltgeschichte, aber wer kann sich an eine einzige berühmte Krone erinnern? Wer weiß irgendwie eine einzige Krone, die irgendwie, wie die ausgesehen hat? Hier unten ist so eine Goldkrone, da schaut eine wie die andere aus, mit Edelsteinen, ohne Edelsteine. Ich wüsste jetzt niemanden außer irgendwelche Experten, die sagen können, ja, das ist die Krone vom König von England und das ist die vom Scheich von so und so. Ich glaube, also gibt es niemanden. Die einzige Krone, an die wir uns erinnern können, und an die sich die ganze Welt erinnern wird, ist die Krone. Jeder kennt diese Krone irgendwie. Jeder hat sich die schon mal im Kopf vorgestellt und sie schon mal gesehen. Und diese Krone ist auf den ersten Blick mal hässlich, wirklich hässlich, also voller Bosheit eigentlich. Ja. Sowas zu flechten und jemanden auf den Kopf rauf zu hämmern, das ist eigentlich Wahnsinn. Gell? Aber auf den zweiten Blick ist sie nicht mehr hässlich. Und zwar deswegen, weil gut, der erste Punkt ist der, die Welt hatte für Jesus nichts übrig als das als Krone. Die Welt hatte nichts für ihn übrig. Ich habe gerade mit meinen Schülern das so, wir haben das Thema Influencer auch gerade die negative Seite davon. Und es ist unglaublich, wirklich, welche Leute oder was, mit was für Inhalten da Leute gefeiert werden. Diese Welt hat sehr viel übrig für so Leute, die teilweise den ganzen Tag Schwachsinn reden. Wirklich, also Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ja? Oder auch, welche Leute meine Schüler feiern. Und man fragt sich, wie gibt's das? Ja? Wie kommt es, dass die das so mögen? Für Jesus hat diese Welt das hier übrig. Das ist unvorstellbar. Man versteht es nicht. Also bei den Worten, die er gesagt hat, bei den Taten, die er getan hat, bei der Liebe, die er hat, das hat diese Welt übrig für ihn. Es ist verrückt. Also es ist irgendwie nicht verständlich. Aber diese Krone ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und zwar, diese Krone steht über allen anderen Kronen. Und sie ist deswegen über die Maßen schön, weil er sie für mich und für dich trägt. Es ist der Fluch der Sünde. Die Dornen sind aufgesprossen, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Die Dornen zeigen diesen Fluch an, der über dieser Schöpfung liegt, der auf jedem von uns auch liegt. Und Jesus hat diesen Fluch auf sich genommen. Diesen Fluch der Sünde, der liegt auf ihm. Der liegt eigentlich normalerweise auf uns allen. Und wir können ihn ganz persönlich auch auf ihn legen, auf sein Haupt. Dieser Fluch, die Dornen sind das Symbol für die Sünden und den Fluch auf dieser Schöpfung und der auf jedem Menschen liegt. Und das Wunderbare ist, er trägt sie, die Krone, er trägt mich, er trägt all mein Unheil, alles, was ich mit mir rumgeschleppt habe oder auch getan habe. Er trägt mein Unheil und macht, es kann es heil machen. Er kann uns heil machen. Das ist das Symbol dieser Krone irgendwo. Und deswegen ist es die Krone, die höchste Krone. Der König aller Könige. Die größte Krone, die es überhaupt gibt. Und er hat das alles ertragen. Und die Soldaten wollten sich natürlich über ihn lustig machen, gesagt haben, ja, wenn die dich jetzt nicht krönen, wir machen das, komm schon, komm her, wir krönen dich, für uns bist du ein König hier. Und dann haben sie ihn halt verhöhnt. Aber sie wussten nicht, dass sie in dem Moment, wo sie das machen, tatsächlich den König aller Könige krönen. Das haben sie gemacht, ohne das zu wissen. Und das ist schon geht einem Schauer den Rücken herunter, was manche Menschen tun, ohne es zu wissen. Und leider auch ist es so traurig, dass manche Menschen tatsächlich nur Spott für Jesus übrig haben, für den Glauben, für die Ewigkeit, für Sünde, für diese ganzen Begriffe, alles, was gläubigen Leuten wichtig ist. Manche Leute haben wirklich tatsächlich nichts außer Spott. Die sagen, ja, das ist mir doch lächerlich. Ich glaube an das, was ich sehen und fühlen und zählen kann. Und es ist auch ein Stück weit tatsächlich Gnade, dass wir eben uns nicht mehr darüber lustig machen, dass wir das glauben dürfen, dass wir sogar noch weiter gehen dürfen, als nur sagen, ich glaube dran, sondern dass wir auch dafür leben dürfen. Und genau. Viele Ausleger haben sich gefragt, warum hat der Pilatus das gemacht? Er sagt, er ist unschuldig. Warum lässt ihn dann auspeitschen? Und es ist irgendwie verrückt, dass der Pilatus, also manche nehmen an, er hat sich gedacht, er lässt ihn jetzt auspeitschen. Er lässt ihn total demütigen vor dem Volk, auch mit dieser Dornenkrone, mit dem Gewand. Er hat quasi das zugelassen mit den Soldaten. Das hätte er auch nicht machen müssen. Es war auch boshaft von ihm, dass er die Soldaten ihren Spott treiben lässt. Das hätte es nicht gebraucht. Das hat er auch gemacht und das war Berechnung. Er wollte wahrscheinlich sagen, okay, schaut her, der Mann ist keine Gefahr mehr. Weder für uns, ich sehe da keine Gefahr in ihm. Er ist lächerlich gemacht worden. Er ist für in eurem Volk niemand mehr. Der ist jetzt nichts. Ist eine Witzfigur. Wir können ihn jetzt getrost gehen lassen. Das war ein bisschen die Berechnung von einem weltlichen Mann, von einem weltlichen Herrscher, der sagt, okay, er schaut, dass es eine Win-Win-Situation wird für die Juden, für ihn und auch für Jesus, dass er da zumindest lebend rauskommt. Rein menschlich gedacht. Pilatus wusste aber auch nicht, wen er vor sich hat. Nicht genau. Er hatte schon gehört von Jesus, dass Jesus sagt, er ist ein König und er ist der König der Wahrheit. Und es war ihm seltsam, weil für ihn ist es kein echter König, der keine Macht hat und der kein Reich hat und der keine Nachfolger haben, die für ihn kämpfen. Da ist keine Struktur da. Ja, so, vielleicht so ein religiöser König, vielleicht ein bisschen verrückt. Aber verrückt, das war ihm klar, dass er das nicht ist. Aber er hat es irgendwie durchgezogen noch und hat sich gedacht, okay, vielleicht kann man es so regeln. Und in Hebräer 12, 2, ich möchte es mal vorlesen, das ist ein Vers, der total gut dazu passt. Also Hebräer 12, 2, der passt zu der ganzen Szene eigentlich und auch für uns ist der total wichtig. Ich lese ab 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher da wohl hätte können Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so solches Widersprechen von den Sündern wieder sich erduldet hat, auf dass ihr nicht matt werdet und nicht in eurem Mut ablasst. Also wir sollen Jesus anschauen, wir sollen ihn anschauen, was wir jetzt gerade machen, das ist genau das, was der Hebräer sagt, wir sollen ihn anschauen in dieser Schmach, wie er das erträgt und wie er dieses alles entgegenkriegt, wie er diese volle Bosheit abkriegt und diesen Spott, weil es auch irgendwie auf uns irgendwann kommen wird. Irgendwann hat jeder in seinem Glaubensleben so einen Moment, wo er merkt, wow, jetzt wird es aber tough, ja, jetzt schonen die Leute mich nicht mehr. Und da sagt der Hebräerbrief, ja, das ist uns sogar verordnet. Gott hat uns das verordnet. Es kommt, lasst euch dadurch nicht entmutigen. Lasst euch nicht fertig machen, geht dadurch. Schaut auf Jesus, wie er das ertragen hat und er hat es für nichts geachtet. Er hat gewusst, es kommt danach was so viel Mächtigeres. Er hat gesagt, das ist jetzt nichts, das ist nichts. Er hat es nach vorne geschaut, auf die Belohnung und auch auf das Ziel. Ich muss auf die Uhr schauen. Ruhe. Und die Frage ist aber auch jetzt, wie gehen wir mit Spott und Schmähungen um? Nehmen wir das von Gott an oder schlagen wir um uns? Und das ist, für mich ist es auch ein ganz schweres Thema, weil man sich doch gerne rechtfertigt, man will doch gerne Recht behalten, man will doch gerne die Sachen klarstellen, man will doch gerne im guten Licht dastehen und nicht irgendwie mit Dreck beschmissen werden. Keiner will das. Wenn wir unser Recht einklagen, dann haben wir oft vielleicht, bekommen wir vielleicht Recht. Aber wenn wir es Gott überlassen oder lernen, es Gott zu überlassen, kann dadurch viel mehr Gutes entstehen. Wenn wir die Rechnung und alles irgendwie Gott hinlegen, was oft schwer ist, still zu sein und ihn kämpfen zu lassen. Weil oft wollen wir selber kämpfen für uns. Wir setzen uns oft für unseren Ruf ein oder für unsere Rechte. Aber in der Bibel sieht man das immer wieder, dass Gott aus so Verschmähungen oder Schmach oder Verwerfungen unglaublich viel Heil und Gutes entstehen ließ. Zum Beispiel Vorläufer von Jesus, die Schmach Josefs, ja, wurde verworfen von seinen Brüdern, wurde unglaublich fies behandelt, verleumdet, ins Gefängnis geworfen, aber Gott hatte Heil im Sinn. Er hatte etwas Gutes im Sinn durch diese schmerzhafte Geschichte. Bei David das Gleiche, verworfen von Saul, verworfen von seinem Volk in der Höhle und da sind die Psalmen entstanden, die sind heute noch ein Stück Heil für uns. Gott hatte eine Heilsgeschichte im Sinn. Die Flucht und Demütigung Jakobs und Gott hat einen großen Stamm aus ihm gemacht. Oder Moses Flucht und Demütigung in der Wüste und Gott hat ihn in der Wüste gedemütigt und machte ein Werkzeug aus ihm, wie es unter den Menschen dann keins mehr gegeben hat. Und der Sohn Gottes musste eben auch diese Verwerfung durchmachen, dass er von den Menschen für nichts geachtet worden ist. Also zu nichts zu werden, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand erlebt hat, aber das ist so ein, also das Gefühl, der Sohn Gottes kennt auch dieses Gefühl. Wenn du dich fühlst wie ein Nichts, dann kannst du wissen, Jesus weiß, wie das ist. Jesus weiß genau, wie das ist. In einem Psalm sagt er, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Also sagt der David prophetisch über Jesus, wie er sich da gefühlt hat, ein Wurm und kein Mensch. So hat sich Jesus da gefühlt. Er war auch Mensch, er war da nicht über den Dingen gestanden. Und es ist so gut zu wissen, dass wir einen Gott haben, einen König haben, der tatsächlich mit uns mitfühlen kann, in jeder Situation. Selbst wenn es ganz, ganz dick kommt und wenn man sich wirklich schlecht fühlt, wie er nichts fühlt, dass er neben dir steht und sagt, so, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist und wir gehen da jetzt durch zusammen. Und Paulus sagt aber auch, wenn wir dann mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Das gehört auch dazu. Wer bereit ist, mit ihm zu leiden, wird eines Tages auch mit ihm herrschen. Und wir sollten es auch nicht aussparen. Wir sollten nicht dran vorbeigehen und sagen, ja, ich möchte lieber meine Kompromisse machen, da kommen wir noch drauf. Ich möchte lieber immer gut dastehen, Und das ist auch eine Gefahr, die jeder Christ auch irgendwie durchmacht. Genau. In Vers 3 ist es eben so, dass die Soldaten ihn grüßen: Lieber Judenkönig, gaben ihm Backenstreiche. Jesus hält still. In 1. Petrus heißt, 1. Petrus 2, welcher nicht widerschallte, da er gescholten wurde, nicht drohte, da er litt, er stellt es aber dem anheim, der da Recht richtet. Jesus bleibt still. Er nimmt es alles so still an und gibt es Gott ab. Und das ist auch eine Sache, die Petrus für uns auch schreibt, dass wir Dinge Gott abgeben. Dass wir uns nicht selber rächen, dass wir nicht drohen, dass wir nicht aufbegehren, sondern dass wir lernen, das Jesus abzugeben. In manchen Fällen müssen wir auch kämpfen. Ich meine, Paulus hat es auch gemacht. Paulus hat auch gesagt: Moment, ihr habt uns jetzt hier einfach geschlagen und in den Kerker geschmissen, jetzt stellt es mal klar, bitteschön. Das war auch gerecht. Jesus hat auch gesagt: Wenn ich Unrecht geredet habe, beweise mir es. Da hat er auch gesagt: Okay, Moment, stopp, das ist hier absolut unfair. Also es ist nicht jede Situation gleich. Aber prinzipiell will Jesus nicht, dass wir uns selber rächen. Und es Gott wirklich hingeben, und er hat die besten Mittel und Wege, aus bösen Situationen Heil entstehen zu lassen, was Gutes entstehen zu lassen. Da ging Pilatus wieder raus und sprach zu ihm: Ich führe ihn heraus und zeige euch, dass ich keine Schuld an ihm finde. Ein Ausleger sagt: Warum lässt ihn dann nicht frei? Warum lässt ihn dann nicht frei? Wenn er sagt, er ist unschuldig, das wäre seine Pflicht gewesen, sein Job, ihn freizulassen und nicht zu geiseln und dann nochmal zu demütigen und vorzuführen. Ja, das war eine Vorführung, das war eine totale Demütigung für Jesus. Das war ungerecht, was er da gemacht hat. Und es war halt, er wollte das tun, was halt vorteilhaft für ihn war und was den Leuten gefallen würde. Ja, er hat im Grunde, wollte das Volk befriedigen auf eine Art und Weise und ist dadurch immer tiefer reingerutscht. Und Jesus, dann heißt es im Vers 5, da ging Jesus heraus. Es war nicht so, Pilatus hat ihn abgeholt. Das steht nicht drinnen. Es steht drinnen, Jesus ging heraus. Jesus ging heraus, mit diesen ganzen Spottzeichen ging er heraus und hat sich den Leuten gestellt. Das ist schon mächtig, wie Jesus, also dass der Sohn Gottes sich so verhöhnen lässt und er mit diesen ganzen, in diesem Elend und Spott und Blut rausgeht und sich den Leuten stellt. Das ist schon gewaltig. Majestätisch, wie Jesus diese Schmach trägt, sich nicht versteckt oder sich dagegen wehrt. Und daraufhin sagt eben auch der Pilatus diesen berühmten Vers: Seht, was für ein Mensch. Ecce homo. Viele sagen, das kann man nicht genau verstehen. Ja? Da gibt es viele Auslegungen drüber. Und es ist, vielleicht hat er gemeint, seht, was für ein Mensch. Oder manche übersetzen es, seht der Mensch, also der Mensch schlechthin. Auf jeden Fall ist es eine Art von Verwunderung, die er hat noch nie so jemanden gesehen. Der William Busch hat es mal so beschrieben: Der Pilatus hatte viele Löwen gesehen, viele Bären, viele Panther unter den Menschen. Stolze Löwen, mächtige Bären, Panther, Pfauen, stolze Pfauen, doofe Affen, Tiger, Faultiere, Schlangen, falsche Leute. Er hat das alles gesehen. Er hat noch nie einen Menschen gesehen. Und das erste Mal, wie er Jesus sieht, sieht er, das ist der Mensch. So ist der Mensch. So sollte der Mensch sein. Wie kann jemand sowas so ertragen, in so einer Würde und ohne Hass, ohne zurückzuschlagen? Und wir wissen ja viel mehr. Jesus hätte zurückschlagen können. Jesus hätte den ganzen Platz leerfegen können mit einem Wort. Das hat der Pilatus ja nicht gewusst. Der Mensch, wie ihn sich Gott vorgestellt hat. Pilatus versteht nicht, dass sie den Jesus nicht bewundern, dass sie ihn nicht als König akzeptieren. Das versteht er nicht. Der hat ja immer wieder auch selber damit angefangen: Das ist doch der König der Juden, das ist doch euer König. Dem Pilatus war das irgendwie klar. Also wenn jemand der König von euch allen ist, von euch blutrünstigen Leuten, dann ist es der. Dem Pilatus war das klar. Aber es ist auch das Tragische: Dem Pilatus nützt all diese Erkenntnis und Bewunderung nichts. Warum? Und er hat unglaublich viel Erkenntnis gehabt. Das kommt dann noch weiter raus, kommt später noch weiter raus, wie viel er von Jesus erkannt hat. Das hat ihm alles nichts genützt. Warum? Weil er sich nicht ganz klar zu Jesus gestellt hat. Er hat sich nicht auf seine Seite gestellt. Er wollte es allen recht machen. Den Juden, sich, Jesus ein bisschen, immer so ein bisschen. Und dann hat er am Ende nichts gehabt. Und es ist echt, der Pilatus ist so ein richtiges Warnschild, so ein richtiges Stoppschild für uns alle. Wir sollen uns Jesus richtig stellen. Nicht plump, nicht dumm. Wir sollen auch klug sein, aber wir sollen uns klar zu Jesus stellen. Und dann hat man auch einen inneren Frieden. Und klar gibt es sicherlich auch Nachteile, aber man ist nicht in der Lage wie der Pilatus, dass man am Ende vielleicht dann gar nichts hat. So ein bisschen Jesus, so ein bisschen die Welt, ein bisschen. Und das ist die Gefahr, ich sage das auch wirklich zu mir, wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht Leuten gefallen wollen und Jesus verstecken. Das geht sehr, sehr schnell. Und Pilatus ist wirklich eine tragische Figur. Und es gibt so viele Menschen, die unglaubliche Erkenntnisse über Jesus haben, die unglaublich viel aus der Bibel verstehen, die unglaubliche Einsicht haben, wer Jesus ist und sich nie für ihn entscheiden. Nie sagen, ja, ich gehöre dir für Zeit und Ewigkeit. Ich gebe dir mein Ganzes, ich gebe mich dir hin. Wissen nützt nichts. Das sieht man beim Pilatus. Erkenntnis ist nichts wert, wenn wir uns nicht klar zu ihm stellen und auch bereit sind, sage ich mal, die Schläge mit auch einzustecken. Weil es werden Schläge kommen. Und wenn wir immer dem Ganzen ausweichen, das ist nicht gut. Das ist auch Jesus nicht würdig, weil er wünscht sich das, dass wir uns zu ihm stellen. Und es ist so schön, die Jünger haben auch versagt. Ja? Da ist ja keiner von den Jüngern dabei, keiner steckt ein. Alle verstecken sich. Ja? Und es ist auch so ehrlich, ja, dass wir nicht denken, okay, jetzt habe ich mich geduckt und jetzt will er mich nicht mehr. Nein, Jesus hat allen Jüngern eine zweite Chance gegeben. Und sie haben sich dann gelernt, zu ihm zu stellen. Und sind auch, waren dann würdig für den Namen Apostel. Ja? Sie sind alle für Jesus gestorben. Und möge der Herr uns auch diese Entschlossenheit geben, die die Apostel später dann auch gehabt haben. Genau. Im Vers 6 heißt es, da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, Kreuzige, Kreuzige. Das ist schon bitter. Also das ist wirklich bitter. Ich habe mir so gedacht, wie boshaft und blutrünstig, aber ich habe mir auch gedacht, so wie teuflisch und doch so religiös. Wie teuflisch und doch so religiös. Und es ist oft sehr nah beisammen. Teuflisch und religiös ist oft sehr nah beisammen. Und auch da müssen wir als Christen immer wieder aufpassen, weil wenn unser Glaube nur noch eine theoretische, blutleere Hülle ist oder ein System, ja, das auf Macht basiert, das funktioniert oder in dem sich Macht und Neid und Hass und Kälte einmischt oder nur purer Verstand regiert, wo die Liebe eben nicht mehr die treibende Kraft ist, kann es ganz schnell zu einem System werden, wo man andere Leute kreuzigt. Andere Geschwister auch kreuzigt, die Jesus genauso lieben wie wir, nur weil sie vielleicht andere Traditionen haben. Soll nicht heißen, ja, man muss alles gut finden, gell, was es gibt. Aber ihr habt es schon oft erlebt, dass man, nur weil man eine Sache genauso sieht und jemand anders es ein bisschen anders macht, denjenigen intellektuell kreuzigt. Obwohl es vielleicht Leute sind, die Jesus genauso lieben, wie man selber oder vielleicht mehr. Und man kann sehr schnell dabei sein, dass man richtig boshaft wird, alles in einem christlichen Gewand und die Liebe einfach nicht mehr da ist. Und dass wir da aufpassen müssen, dass wir uns nicht untereinander zerfleischen oder kaputt machen. Und die Liebe soll der Bibel nach über dem Ganzen stehen. Sie hält den Leib zusammen, sie ist das, was die treibende Kraft, die Hauptcharaktereigenschaft Gottes. Gott ist zuerst Liebe. Und das muss alles durchfluten, sonst kann es ein totes System sein, wo sich Menschen dann einfach fertig machen. Genau. Beeindruckend ist, nochmal zurück zu dem Pilatus eigentlich, der weltliche Herrscher wirkt hier sehr sachlich, will beilegen, will den Kern auch der Wahrheit erkennen, befragt Jesus immer wieder, will den Konflikt durchleuchten und es ist irgendwie sehr, sehr komisch, dass der Mann wesentlich menschlicher wirkt als die religiösen Profis, die die Bibel auswendig konnten. Das ist crazy, das ist ein blutrünstiger Mob, den es überhaupt nicht um Glauben gegangen ist. Den ging es 0,0 drum, das kommt dann gleich. Aber der Pilatus war zumindest daran interessiert, wer ist dieser Jesus, was sagt er über sich, um was geht es hier eigentlich, ist es wirklich gerecht, was hier gemacht wird? Das ist jemand, der genau hingeschaut hat, zumindest. Und von dem kann man schon auch was lernen, zumindest die vielleicht jetzt noch nicht glauben unter uns oder die zuhören. Nimm dir mal Zeit, red mal mit Jesus, bete mal, schau ihn dir mal in Ruhe an. Der Pilatus ist auch in das Haus gegangen, fern von diesem ganzen Lärm, um mal mit Jesus alleine zu reden und ihn zu fragen, hey, wer bist du eigentlich, wo kommst du her? Und viele machen das gar nicht, viele machen sich nicht die Mühe. Vielleicht plappern viele irgendwas Religiöses nach und dann passt es schon und dann denken die Leute, ich bin gläubig. Nee, du musst mal mit Jesus wirklich persönlich werden. Das kann man schon von ihm lernen. Und auch, dass er ein ganzes Stück menschlicher sich verhält als die religiöse Elite zu der Zeit. Und genau. Aber er will es eben allen Seiten recht machen und das geht nicht. Das können wir auch, das will Jesus auch nicht, dass wir es allen Seiten recht machen. Das können wir nicht. Und das ist nicht gut. Ich kürze ein bisschen ab. Er sagt dann, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn. Das war nicht, dass er ihn Jesus überlassen hätte zu dem Zeitpunkt, sondern quasi, ja, macht es halt ihr, aber ihr wisst ganz genau, ihr könnt es nicht. Ihr habt nicht die Macht dazu. Dann sagen antworten die Juden zu ihm, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Es ist auch zum Beispiel sehr, sehr traurig, dass sie sich über ein Gesetz rühmen. Das Gesetz war ja an sich gut, aber es ist nichts wert, wenn sie es für solche boshaften Dinge verwenden, jemanden Unschuldiges zu töten. Und sie offenbarten dadurch, um was es ihnen eigentlich geht. Was sie hätten anhand von dem Gesetz auch erkennen können, wer Jesus eigentlich ist. Und da wird klar, dass eben niemand blinder ist, als der nicht sehen will, weil sie hatten die Bibel vor Augen. Diese Leute kannten wirklich das Alte Testament auswendig und sie wollten es einfach nicht wahrhaben. Sie wollten, im Grunde ging es darum, sie wollten ihren Platz nicht räumen. Da ging es nicht mehr darum, ob Jesus die Wahrheit ist und der Messias ist. Es ging darum, solange wir in der Macht sind, ist niemand der Messias, selbst wenn es ganz klar ist. Sie sind die Chefs und sie werden den Platz nicht räumen, das war einfach klar. Darum ging es, um nichts anderes. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht an irgendwas festhalten. Ich hab vor kurzem einen sehr beeindruckenden Satz gehört von jemandem, der einen geistlichen, relativ hohes Amt bekleidet. Eigentlich ein super, super Posten. Und der hat gesagt, dass er regelmäßig diese Position oder das, was er halt hat, was Gott ihm geschenkt hat, es legt er ihm regelmäßig hin und sagt, Herr, das gehört dir, mach mit mir, was du willst. Ich lege dir das hin, das ist nichts, woran ich mich festhalte. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Weil wie oft klammern wir uns an Dinge oder an irgendwelche Ränge oder irgendwas, Image oder genau, und Jesus hat eben auch nicht dran festgehalten. Es ist gewaltig. Da heißt ja in Philipper 2, er hielt nicht es für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hat nicht daran festgehalten, an dieser Herrlichkeit, an dieser Machtposition, an der Ehre. Er hat es alles aufgegeben für uns. Wie gewaltig. Er hat es alles für uns losgelassen. Und das ist so ein großes Vorbild, dass wir auch immer mal wieder sagen, Herr, das gehört alles dir. Ich will loslassen. Genau, Pilatus fürchtet sich. Wie er das hört, er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Vorher hat er noch gehört, er sagt selber, er ist der König der Wahrheit. Und dann kriegt er das mit der Angst. Und es ist auch wichtig, dass vielleicht der ein oder andere, der jetzt vielleicht irgendwie so, ja, Jesus ist schon gut, ist schon in Ordnung, sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Okay, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, wenn er wirklich der Retter ist, wenn er wirklich der Richter auch der Welt ist und ich ihn einfach so links liegen lasse, wenn er mir einfach egal ist, was passiert dann mit mir? Was ist dann in der Ewigkeit, wenn ich vor ihm stehe? Bekennt er sich dann zu mir? Sicher nicht, weil Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen. Und aber auch andersrum, wer sich nicht zu mir bekennt, den werde ich auch nicht bekennen im Himmel. Deswegen ist es schon ernst, dass wir eine entschlossene Entscheidung treffen für ihn. Und es ist auch, Jesus ist nicht nur der liebende Hirte, sondern er ist auch der taffe Richter eines Tages. Er wird diese Welt auch richten. Und es ist wichtig, dass wir, und das hatte Pilatus gemerkt, wow, wenn er der Sohn Gottes ist, dann wird sich das alles umdrehen. Dann bin nicht mehr ich der Richter, sondern dann ist er der Richter. Und deswegen hat er sich gefürchtet und diese Ehrfurcht ist auch gut. Dass wir vor Jesus auch eine Ehrfurcht bekommen. Er ging wieder hinein in das Richthaus und spricht, woher bist du? Er ist unsicher. Er will wissen, wo Jesus her ist. Und das ist so wichtig, dass wir auch, oder die, die eben unsicher sind, wer Jesus für sie ist, dass sie mit ihm in dieses Richthaus gehen, in die Stille gehen und mit ihm reden und sich vergewissern, wer ist Jesus. Und so, auch so lange mit ihm in der Stille sind, bis sie wissen, er ist mein Hirte, er ist mein König. Das ist das Beste, was man sagen kann. Dann fällt alles andere ab, die Schwierigkeiten. Wenn wir sagen können, er ist mein und ich bin sein, dann findet die Seele endlich Frieden. Und auch ein Zuhause. Jesus gab keine Antwort und es ist auch rätselhaft, warum Jesus da nicht antwortet. Es ist rätselhaft, weil er fragt, woher bist du? Und es war irgendwie auch ehrlich gemeint. Und Jesus gibt ihm da keine Antwort. Und das, ich weiß auch nicht, da streiten sich auch die Ausleger, warum Jesus da nichts sagt. Wenn Jesus ihm erklärt hätte, dass er der Sohn Gottes ist, vielleicht hätte das den Prozess zum Stillstand gebracht. Man weiß es nicht. Der Pilatus hat auf jeden Fall genügend Chancen gehabt. Er hat genügend Einsicht gehabt. Jesus hat im Grunde nichts weiter sagen müssen. Es war klar, wer er ist. Und der Pilatus hatte genug Anhaltspunkte. Und man muss aber auch sagen, dass Pilatus hat ihn brutal auspeitschen lassen, obwohl er genau wusste, er ist unschuldig und so weiter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus dann einfach sagt, okay, wieso soll ich dir jetzt irgendwas noch sagen? Du hast mich so krass behandelt, ich bin hier blutend vor dir und jetzt willst du mich verhören. Wo du vorher gesagt hast, ich bin unschuldig, das passt alles nicht zusammen. Und Jesus schweigt. Und das ist vielleicht auch eine kleine Warnung, wenn Menschen immer wieder vor Jesus weglaufen und Jesus ihnen immer wieder zeigt, ja, ich bin der Erlöser, ich bin für deine Sünden gestorben und es immer wieder wegstößt und es immer wieder für nichts achtest, wenn Gott in dein Leben spricht. Und das ist schon auch ein ernster Punkt, dass Jesus dann auch manchmal schweigt, dass er dann irgendwann nicht mehr dir nachläuft, dass er dann nicht mehr dich ständig antippt und sagt, komm, kehr um. Er läuft uns auch nicht nach. Er gibt uns immer wieder Chancen und die Chance ist bis zum Lebensende da, dass man umkehrt, aber man muss schon die Big Points nutzen. Irgendwann schweigt Jesus auch. Pilatus sagt, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und da redet eben der Machtmensch und sagt, hey, weißt du eigentlich, wer ich bin? Weißt du eigentlich, wen du da vor dir hast? Also so, er ist der Game Changer, der große Typ, der hier die Hauptfigur ist. Und Jesus sagt halt direkt, nein, nein, nein. Du bist nicht die Hauptfigur, du bist ein Zahnrad im Plan Gottes. Und hier spielt sich der Plan Gottes ab und du bist ein kleines Teil davon. Und Jesus hat ihm das einfach so ganz ruhig gesagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir wissen, auch wenn uns Unrecht geschieht, wenn wir Böses durchmachen, wenn wir schwere Zeiten durchmachen, irgendwie muss es an Gottes Plan, an seinem Thron vorbei. Auch wenn er nicht der Akteur ist, der uns Böses tut, das ist er nicht. Aber er lässt manches zu, es muss an seinem Thron vorbei. Und er will irgendetwas, hat irgendetwas Gutes damit im Sinn. Wir wissen es nicht, wir sind nicht Gott. Wir können uns, und wie Jesus das da so wunderbar macht, er fügt sich auch in diesen Plan Gottes. Obwohl er Gott ist, fügt er sich in diesen Plan und ist eben wie das Lamm. Er ist still wie das Lamm. Er hätte auch der Löwe sein können. Er ist wie das Lamm, das sich in den Plan Gottes fügt und sagt, es ist so, Gott hat dir diese Macht gegeben. Und dann sagt er eben auch später, aber das ist Sünde, was du machst. Aber größere Sünde haben die, die dich dir überantwortet haben. Eben Judas, der hohe Priester, das Volk, die haben die schlimmeren Sünden gehabt. Von da an sucht er ihn freizugeben. Pilatus bekommt Angst, will Jesus loswerden und er merkt, dass es nicht ein normaler Prozess ist, auch kein normaler Mensch, auch kein normaler Deal zwischen Mächtigen, die sich arrangieren wollen. Es geht hier um alles, um Gott, um sein Schicksal, um das Schicksal der Juden, ein Drama und er ist mittendrin. Es ist das Endspiel um die ganze Welt, ein Prozess zwischen Licht und Finsternis und das ist es auch, was da passiert. Das ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, diese Bosheit auf der einen Seite von dem Volk Gottes, dann dieses eigentlich Verständnis von diesem weltlichen Richter, der das aber einfach nicht schafft, der dann überwältigt wird und der Sohn Gottes in der Mitte und er lässt sie das alles antun. Und diese Finsternis, ich denke, sie wollte tatsächlich Jesus so provozieren, dass er halt ausrastet oder dass er halt sagt, okay, jetzt ist hier Schluss. Ich habe hier mein ganzes Leben euch gedient und euch aufgeopfert und ihr schreit hier, kreuzigt mich. Oder selbst wenn er nur eine Rede gehalten hätte, um das Volk mal die Leviten zu lesen, das hätte irgendwie alles kaputt gemacht. Irgendwie, das hätte das alles befleckt. Und die Bosheit wollte ihn so provozieren, dass er eben nicht ruhig bleibt. Und das ist so ein schlimm, also so ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und es ist so gewaltig, dass Jesus wie ein Fels dort ist. Seine Liebe zu uns ist halt tiefer als dieser ganze Hass. Es ist tiefer. Seine Wurzeln sind tiefer als diese Bosheit. Und er steht da und diese Liebe ist nicht zu überwinden. Liebe ist stark wie der Tod, heißt es im Hohen Lied. Und da sieht man das, ja. Wie stark seine Liebe ist. Und letzten Endes, was nehmen wir daraus mit? In diesem Schauspiel ist auch unser Platz. Wir sind irgendwo auf der Seite von dem Pilatus. Und wir müssen uns klarstellen. Wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht sagen, ja, wir machen es jetzt allen ein bisschen recht. Nein, wir müssen uns klar entscheiden. Das ist letzten Endes das, was wir aus der Geschichte auch für uns mitnehmen können, dass wir nicht so unentschieden sind wie der Pilatus. Ich mache es jetzt noch kurz. Im Vers 12 sagen sie, lässt du ihn los, dann bist du des Kaisers Freund nicht, denn wer sich zum König macht, ist wieder den Kaiser. Und da kommt nochmal ganz klar raus, um was es den Leuten eigentlich gegangen ist. Denen ging es 0,0 um Jesus, um die Frage, ist er der Messias? Denen ging es nicht um Glaubensfragen. Denen ihr Reich, es ging um ihr eigenes Reich. Es ging nur um Macht, um Politik und um... Das waren die Terme, die sie beschäftigt haben. Und es kommt irgendwie auch raus, wenn Leute irgendwie reden, wenn sie mal ein bisschen länger reden, merkst du, hey, was ist eigentlich sein Antrieb? Um was geht es den Menschen eigentlich? Und da müssen wir uns selber auch immer wieder prüfen, hey, geht es uns noch um Jesus? Geht es uns noch um Glauben? Oder ist es für uns ein Verein? Oder geht es um irgendwelche, keine Ahnung, theologischen Spitzfindigkeiten? Oder um was geht es denn eigentlich? Geht es noch um Jesus? Die waren schon Lichtjahre weit weg. Denen ging es um Macht und Rom und Kaiser und Nicht-Kaiser und König und Herrscher. Grausig, ja. Und da dürfen wir nicht hinkommen. Und sie wollten das durch die Hand der Römer machen lassen, ganz klar. Ihre Hände bleiben rein, sie machen das nicht. Und dadurch wird Jesus umso schändlicher, wenn die Römer ihn kreuzigen. Das waren nur Schwerverbrecher und politische Verbrecher, die schlimmsten von der Schlimmen. Und irreparabler Ruf von Jesus. Und die rechtliche Lage war auch unklar. Sie konnten es nicht wirklich beweisen, dass Jesus böse war. Also machen es die Römer. Saubere Sache. Eiskalt, ja. Eiskalt. Brutal. Also richtig brutal. Und wie der Pilatus das gehört hat, dass jetzt sein Ruf auf dem Spiel steht und dass der Kaiser plötzlich vielleicht noch benachrichtigt wird, dann setzt er sich auf diesen Richtstuhl, um zu zeigen, hey Leute, jetzt zeige ich euch mal, wer hier der Chef ist. Ja? Ich setze mich jetzt hier hin, ich spreche jetzt das Urteil und jetzt ist Ruhe hier. Er setzt sich auf den Richterstuhl. Aber 40 Tage später setzt sich jemand anders auf den Richterstuhl. Er sitzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und was sonst genannt mag werden, und hat alle Dinge unter seine Füße getan. Epheser 1. Oder Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und es ist so wichtig zu wissen für uns alle, egal was vielleicht auf uns zukommt oder wenn wir Nachteile haben, Jesus sitzt auf diesem Stuhl. Jesus ist der Richter. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Auch über unser Schicksal. Unsere Zeit steht in seinen Händen, nicht in den Händen von Menschen oder von Menschen, die es nicht gut meinen. Er sitzt auf dem Richterstuhl. Und noch ein kleines Detail. Zwischen der dritten und sechsten Stunde ist das alles passiert. Sechste Stunde am Mittag wurde das Urteil gesprochen. Der war eigentlich Gottesdienst, Passa. Aber sie waren eifrig damit beschäftigt, Jesus umzubringen. Das ist schon echt traurig, oder? Die Profis hätten eigentlich im Tempel sein sollen und das Passa, ihr höchstes Fest feiern sollen. Was haben sie gemacht? Sie waren eifrigst damit beschäftigt, den Sohn Gottes zu töten. Und ja, möge Jesus uns schenken, dass wir wirklich ihm dienen und nicht irgendwie uns oder unserem Ehrgeiz oder dass wir das loslassen. Genau. Ich komme zum Schluss. Das Schlimmste, denke ich, war noch nicht diese äußere Demütigung, diese Brutalität, mit der Jesus behandelt worden ist, dieser Spott, sondern ich glaube, das Allerschlimmste war für ihn, dass dieses Volk, das ganze Volk, ihm geschrien hat dann, weg mit ihm, ja, wo er Tag und Nacht seinem Volk gedient hat, Tag und Nacht irgendwie sich aufgeopfert hat für sein Volk, es geliebt hat, ja, geheilt hat, gepredigt hat und dann so boshaft, also so eine boshafte Reaktion, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, aber als Lehrer hat man manchmal so Situationen, wenn irgendjemand was in die Klasse reinbringt, eine schlechte Stimmung oder Gegenwind gegen Lehrer oder so, selten kriegt man das mal mit, es fühlt sich nicht gut an, gerade wenn du es irgendwie wirklich dich bemühst mit einer Klasse, es fühlt sich nicht gut an. Aber sowas, dass ein ganzes Volk gegen jemanden, der so viel Gutes getan hat, so boshaft ist und so undankbar, ich glaube, das hat ihm wirklich das Herz gebrochen. Er war Mensch, auch Mensch. Und es ist so schlimm, irgendwie so eine kalte Undankbarkeit. Und deswegen ist es auch, denke ich, auch wichtig, dass Menschen, die uns dienen oder die uns lange Jahre Gutes getan haben. Ich denke da auch an jemanden, der in München sehr, sehr gute Bibelstunden jahrelang gehalten hat, uns unglaublich gut vorgestanden hat, dass man dem dankbar ist irgendwie. Auch wenn vielleicht nicht alles super war oder so, aber dass man doch irgendwie Dankbarkeit zeigt Leuten, die einem gedient haben, die sich für einen aufgeopfert haben und nicht undankbar ist. Und aber dass wir Jesus wirklich dankbar sind für das, was er da ausgehalten hat und dass er uns erträgt, immer noch, jeden Tag. Der Schluss ist der, er ist eigentlich ganz einfach. Die hohen Priester waren extrem entschlossen, Jesus zu vernichten. Die wollten ihn nicht nur ans Kreuz bringen, die wollten ihn und sein Leben und alles, seine Lehre komplett vernichten und auslöschen. Das ist brutal. Und die waren mega entschlossen. Die haben das ganze Volk aufgewiegelt. Diese Entschlossenheit, das sieht man selten in der Bibel. So eine Entschlossenheit. Leider auf der Seite der Bösen. Aber Jesus war noch entschlossener, uns zu erlösen. Er war noch entschlossener, nicht aufzugeben, nicht sich zu wehren, nicht zurückzuschlagen. Und auch die Haltung. Er hat kein Selbstmitleid gehabt. Er hat nicht geweint. Ich meine, da zerbrechen Menschen. Wenn du sowas erlebst, glaube ich, so eine Hässlichkeit, da zerbrechen Leute, da fangen Leute das Heulen an. Das hat er nicht gemacht. Er ist da durchgegangen. Er war entschlossen, uns zu erlösen. Er ist wirklich wie ein Löwe da durchgegangen. Aber er war still wie ein Lamm, sanft wie ein Lamm. Dass zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. Und wir sollten wegen seiner großen Liebe uns entschlossen auf seine Seite stellen. Das nehme ich mit, die Entschlossenheit des Bösen. Jesus ist noch entschlossener und aufgrund seiner Liebe und Entschlossenheit sollten wir uns auch klar auf seine Seite stellen. Es ist immer so, dass wir Angst haben, was abzukriegen, Angst haben, lächerlich gemacht zu werden. Das stimmt, es kann passieren. Aber Jesus wünscht sich, stellt euch entschlossen auf meine Seite. Egal vor wem, seid bereit, auch Dinge zu verlieren, am Ende alles zu gewinnen. Und nicht wie Pilatus, der Angst um seine Karriere hatte, weil er hatte, das war letzten Endes der wunde Punkt von ihm, Achtung. Wir sagen dem Kaiser Bescheid. Und da ist er gekippt. Und die Karriere ist manchen von uns und sicherlich was Wichtiges, aber die ist manchen von uns sehr wichtig. Aber Jesus sollte uns wichtiger sein. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, du siehst, dass wir schwach sind, dass wir oftmals uns wegducken oder einfach gut anerkannt sein wollen in der Gesellschaft. Und danke, dass du uns das auch zeigst, dass der Petrus, dein bester Mann, auch wirklich eingeknickt ist. Herr, vergib uns das, wo wir uns nicht klar zu dir gestellt haben, wo wir uns andere Dinge wichtiger sind als du. Vergib uns das und verändere uns und gib uns Entschlossenheit, uns wirklich zu dir zu stellen, wenn es brenzlig ist. Gib uns da in diesen Momenten die Kraft, dass wir am Ende auch gewinnen und nicht alles verlieren wie der Pilatus. Danke, Jesus, dass du so entschlossen und mit so einer Kraft um uns gekämpft hast, bis zum bitteren Ende. Danke, dass du da durchgegangen bist. Und hilf uns auch, durch schwere Dinge durchzugehen. Jedem, der jetzt gerade Hartes durchmacht, dass er mit deiner Hilfe da durchgeht und dir das anvertraut, das Gericht, nicht sich selber recht. Danke, Amen.